Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weiter an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel in Fürth. 96, ja, nimmt einen Punkt beim 2:2 aus Fürth mit. Ob das ein gewonnener Punkt ist oder eher zwei verlorene Punkte sind, das werde ich jetzt hier besprechen. Und das mache ich auch wie immer nicht alleine. Wir haben schon fast so viel diskutiert vor der Sendung, dass wir fast vergessen hatten, auf Aufnahme zu drücken. Aber jetzt sind Sie auch da und können hier alles nochmal, können Ihrem Frust nochmal Luft machen. Und da freue ich mich zunächst erstmal auf den lieben André, der auch endlich mal wieder hier ist. Hallo André.
Ein Punkt mitgenommen, Olaf, dein Optimismus und deine gute Laune. Aber
das war eine Frage. Das war nur eine Frage. Ich habe nicht gesagt, dass ich das so sehe. Das war nur eine Frage.
Also, gut, gucken wir mal, ob wir einen Punkt mitgenommen haben. Ich habe noch eine andere Einschätzung dazu. Ja, ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Es gibt, denke ich, einiges zu besprechen, denn das war ein Spiel, was richtungsweisend und zukunftsweisend auf vielen, vielen Positionen für die nächsten Wochen sein wird. Und da, denke ich, werden wir viel zu diskutieren haben. Ich bin gespannt.
Da bin ich auch sehr gespannt auf deine Expertise und auf deine Meinung dazu. Und wer auch sicherlich dazu beitragen wird und auch nicht besonders begeistert ist, das ist derjenige, auf den ich mich auch jetzt mal wieder freue, nachdem André ihn schon wieder ein paar Mal ins Stadion entführt hat oder nicht hier sein konnte. Das ist der liebe John. Hallo John.
Moin Jungs. Ja, nicht besonders zufrieden, trifft es ganz gut. Ist auch ein bisschen schön geredet schon fast. Aber hey, wir sind ja der schnellste 96-Podcast nach einem Fußballspiel von Hannover 96. Und um gleich mal mit einer Spitze zu beginnen, an dieser Geschwindigkeit können sich manche Innenverteidiger von uns auch orientieren. Und ganz ehrlich, wenn man nach einem Unentschieden so das Gefühl hat, man geht hier mit 0 Punkten vom Platz statt einem Punkt, dann ist viel falsch gelaufen und darüber werden wir heute diskutieren. Da freue ich mich drüber.
Ja, das werden wir auch tun. Ja, fangen wir doch gleich mal vorne an. Wie immer, die Aufstellung, nichts Besonderes, so wie wir es besprochen hatten, keine Überraschung. Blank musste natürlich für Imo Okon starten, der leider immer noch verletzt ist. Im Nachhinein könnte man sagen, also man hätte ihn heute vielleicht auch gebrauchen können als zusätzlichen Verteidiger. Ja, eigentlich fand ich das am Anfang, abgesehen davon, dass Fürth so 2 Minuten lang mal ein bisschen wacher war und etwas wacher auf den Platz kam, fand ich das dann erstmal ganz gut. Es entwickelte sich ein durchaus dominantes und auch, wie ich fand, da noch sehr ballsicheres Spiel von 96. In der ersten Halbzeit, in Minute 19, gab es dann auch schon eine dicke Chance von Benjamin Benjamin Kellmann, ne? Das war der Benjamin, der Benedikt Pichler und der Benjamin Kellmann. Die bringe ich immer durcheinander, aber so ist es richtig. Ja, Flanke von Rochel, die verlängert wird und dann knapp vorbei, aber in Minute 23, Quatsch, also Entschuldigung, jetzt muss ich schon, ich bin schon wieder verwirrt.
Ich wollte gerade sagen, wo fängst du denn gerade an?
Dieses Spiel hat mich so dermaßen aus dem Konzept gebracht, dass ich hier schon wieder das 1:0 für 96 überlese. Das kam nämlich tatsächlich sehr früh. Ja, Rochelt spielt Neubauer in die Gasse, der durchläuft nach links, flankt und ja, da macht Kellmann das, was ein Kellmann so tut. John, da war noch alles okay, oder?
Da war alles okay. Ich fand, das war ein richtig schöner Spielzug, eine schöne Idee von Rochelt, ein super Pass von Neubauer auf Kellmann und er steht da, wo ein Stürmer stehen muss. 1:0, ne? Und ja, da gab es nichts zu diskutieren, das war super.
Und da habe ich schon meine erste Problematik mit. Oh,
sehr gut.
Du hast gesagt, Kellmann macht das, was Kellmann tut. Ja, und mehr kann der nicht. Das Problem ist, wirklich, Kellmann ist für mich einer der großen Problembären bei uns im Kader. Und zwar nicht, weil er das tut, was Kellmann tut, nämlich Tore. Das macht er schon ganz brauchbar. Sondern, dass er überhaupt kein Stürmer für unser System ist. Dieser Stürmer ist einzig und allein Benedikt Pichler. Jetzt ist er verletzt, dafür kann ja keiner was. Aber ich glaube, wir müssen uns Titz in dem Fall, muss sich ganz dringend was überlegen. Dass der jetzt getroffen hat, genauso übrigens wie auch gegen Bielefeld, wo es dieses komische Mini-Abseits da gab, ist toll, weil er absolut ein Knipser ist. Das ist herausragend. Aber diese Qualitäten müssen wir anders auf den Platz bringen. Und die können wir ihm nicht zumuten, dass er die Pichler-Rolle spielt. Denn er kann die Bälle nicht so festmachen. Er ist nicht der Anker, der Pichler ist. Wir müssen ihn anders in Szene setzen und würden wir das schaffen, wäre Kellmann ein herausragender Spieler. Aber ich glaube, er ist nicht korrekt eingebunden in unser System. Zumindest nicht optimal eingebunden. Ich will es mal so sagen, dass er trifft, freut mich dennoch.
Ja, John, siehst du das ähnlich? Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen bei André. Also ich meine, Kellmann ist natürlich ein anderer Typ als Pichler und kann diese Rolle, die Pichler spielt in dem Spiel, nicht 1:1 übernehmen. Das funktioniert so nicht. Nichtsdestotrotz, ich meine, er hat immerhin getroffen. Das ist ja, und er hat ja dann ja, wie ich ja eben schon sagte, als ich noch ein bisschen verwirrter war, ja in Minute 19 nochmal eine dicke Chance.
Ja. Also ein Stürmer muss Tore schießen. Dazu ist ein Stürmer da. Das ist die Kernkompetenz, die zentrale Aufgabe. Und daran wird ein Stürmer nun mal gemessen. Ja. Und momentan trifft er und das ist in Ordnung so.
Genau.
Ich stimme euch aber zu, er ist kein Benedikt Pichler. Er ist nicht so spielstark. Er hat einen Körper, aber er ist auch nicht so groß. Er ist nicht so schnell wie Pichler. Er ist ein anderer Spielertyp. Und von dem her, er ist auch nicht zu dem Zeitpunkt gekommen, wo Titz schon bei uns war. Er wurde davor verpflichtet, von daher war er auch nie so richtig von Tietz vorgesehen gewesen. Und jetzt muss Tietz halt durch die Verletzung halt mit dem arbeiten, was er hat. Und das ist nun mal momentan Kellmann und der hat jetzt getroffen. Und das finde ich ist in Ordnung.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, wir wollen vielleicht auch Kellmann jetzt nicht. Das klingt jetzt so, als würden wir jetzt Kellmann
hier. Nee, das war keine Kritik.
Also, ich habe dich schon verstanden. Also da hat seinen Job tatsächlich gemacht. Er ist aber natürlich. Man merkte heute auch wieder, dass tatsächlich ein Benedikt Pichler durchaus wichtig ist für unser Spiel. Nichtsdestotrotz, Kellmann hat sich bemüht und wir haben ja eigentlich auch erstmal relativ dominant und ballsicher gespielt. Jetzt komme ich aber tatsächlich zur 23. Minute und wir machen uns das, was wir uns vorher erarbeitet haben, kaputt durch einen Fehlpass, in dem Fall von Matsuda, der irgendwie querspielt und damit quasi Klaus den Ball, glaube ich, in den Fuß legt, der dann also Footkoi schickt und ja, der umkurvt dann noch Noll. Jetzt ist die Frage, also erstmal 1:1 aus dem Nichts, da war ich schon mal wieder bedient. Bedient war ich aber auch durch, sagen wir mal, das nicht handlungsschnelle Abwehrverhalten in der Situation. Und ich weiß nicht, André, du bist ja auch kein großer Freund von Tomiak. Und ich muss an dieser Stelle auch ehrlicherweise sagen, dass das Tomiak da aussieht wie, ja, ich möchte jetzt nichts Böses sagen, aber er ist auf jeden Fall langsamer. Und das ist aufgefallen. Und das hat uns so ein bisschen den Zahn gezogen.
Ich dachte, er wäre verletzt. Ich dachte, der hat sich den Oberschenkel zerrissen oder sonst irgendwas, weil anders war es das nicht zu erklären. Der joggt da, also erstmal ist er von Footgoal weg, lässt sich von dem komplett vernatzen. Das ist schon mal das Erste, ja. dann joggt er in einer Seelenruhe, das siehst du in diesen Wiederholungen, joggt er daneben her, Noll wird umkurvt, der macht alles richtig, der drängt ihn nach außen, der Noll, sodass nur noch die kurze Ecke anvisiert werden kann und dann erkennt Tomjak, er könnte nochmal 2 Schritte schneller laufen, um dann den Ball noch ins eigene Tor zu wemsen. Wenn der den Sprint durchzieht, steht er da kurzer Pfosten auf der Linie und klärt den Ball ohne Probleme. Oder aber läuft selber den Weg, sodass Noll quasi gar nicht so weit rauskommen muss und drängt Footkoi ab. Oder. Jetzt ist aber die Frage, weil es nicht zum ersten Mal so ist, haben wir hier ein Mentalitätsproblem? Ich spiele auch ganz bewusst auf die Elfmeter an. Oder haben wir hier ein Qualitätsproblem? Für beides habe ich kein Verständnis bei dem zentralen Abwehrchef. Aber darüber muss zu sprechen sein. Wenn es ein Qualitätsproblem ist, ist halt nicht zu machen. Wenn es ein Mentalitätsproblem ist, könnte man was tun. So oder so, ich greife vor. Ich brauche den die nächsten Wochen, Klammer auf, Plural, Klammer zu, brauche ich nicht mehr in unserer Mannschaft sehen. Wir haben mit Blank jemanden, der die zentrale Innenverteidigung spielen kann, was er im Rest des Spiels dann zweite Halbzeit bewiesen hat. Dazu nachher nochmal mehr. Aber Tomjak ist eine Frechheit und das seit Wochen.
Und das war genau der Punkt, wo ich mir Narocki gewünscht habe. Ich finde, ein Mentalitätsproblem trifft es in dem Zusammenhang eher. Ich habe mich so aufgeregt, dass er da rumjoggt, weil ich habe tatsächlich auch das Wort Jogging dann bei X verwendet. Und ich kann es nicht verstehen. Der hat alle Zeit der Welt, der guckt sogar noch hin und hat, du siehst richtig, wie er aufgibt. Er denkt sich so, ach, der ist eh drin, probiere ich nicht. Und dann sehen wir in der Halbzeit, da greife ich kurz vor, in der Halbzeit, wie auf Schalke verteidigt wird in der Spielberichterstattung, da wirft sich der Schalker rein. Mit allem, um dieses Tor zu verhindern. Und das will ich auch sehen. Und zwar von Tomjak in dieser Situation. Und das hat er nicht getan. Und um nochmal einen Punkt von Tomjak wegzunehmen, ich finde auch der Pass von Matsuda geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht, dass er in der Situation diesen Fehlpass spielt. Du machst dadurch den Gegner stark. Und das ist so extrem unnötig, diesen Ball zu spielen. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz sauer auf Matsuda wie vor seinem Tor dann in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, dieser Pass, wir machen den Gegner dadurch stark. Und das brauchst du nicht, wenn wir so dominant gespielt haben, die 20 Minuten davor.
Es ist ja symptomatisch. Ja. Es ist ja symptomatisch, es ist ja die Matsuda, ich will das nicht personalisieren, es geht mir nicht um Matsuda, es geht mir nicht um Tomjak, es geht mir um niemanden. Aber es ist ja symptomatisch. Also wir haben ja in den letzten Spielen, ob das Dresden war, ob das Hertha war, ob das Bielefeld war, können wir alle durchgehen, durchexerzieren. Alle Gegentore, die wir gekommen haben, und natürlich ist Fußball ein Fehlersport, gehen aber auf krasse individuelle Fehler zurück. Und nochmal, es ist ja ein Unterschied, ob du wie Matsuda gegen Hertha da den Stand verlierst und da hinplumpst wie so eine Ente beim Eislaufen. Oder eben, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, John, in der ersten Halbzeit, wo du noch bei Kräften bist, sowohl im Kopf wie in den Beinen, so einen Querpass spielst. In jeder Kreisliga hätte dich der Trainer rausgenommen und verprügelt geführt für einen Querpass. Das kannst du doch überhaupt nicht bringen. Deine gesamte Mannschaft ist in der Vorwärtsbewegung. Alleine da ist ein Querpass schon ein kompletter Quatsch, ja? Da musst du vertikal nach vorne spielen. Aber selbst wenn du, warum auch immer, irgendwo jemanden frei siehst, dann darf niemals, während alle in der Vorwärtsbewegung sind, da ein Gegenspieler zwischenkommen und zwar kontrolliert. Also der Klaus, der hat ihn ja einfach runtergepflückt, kontrolliert und dann eben den Pass, Olaf hat es gesagt, gespielt. Darf dir niemals passieren. Und diese Fehler, da kann kein Trainer was dafür, da kann kein Spielpech dafür, da kann kein Schiedsrichter was dafür. Die kosten uns gegen Hertha, gegen Dresden und jetzt auch gegen Fürth krass viele Punkte. Ich sage zu viele Punkte und das ist nicht hinnehmbar.
Einen Punkt möchte ich dazu ganz kurz noch sagen. Ich finde die rechte Seite hat in diesem Spiel nicht funktioniert bis zur Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit kam von rechts viel zu wenig. Ich fand, wir waren extrem linkslastig. Ich fand, das, was Matsuda und Chakrun im letzten Spiel gegen Bielefeld gezeigt haben, war heute überhaupt nicht zu sehen. Ich fand, extrem unsicher waren die beiden. In der Gruppe fiel das Wort, sie haben zu invers gespielt. Und es ging nur über links. Und da ist ja auch das Tor entstanden, das 1:0. Und über rechts, das war mir einfach zu wenig, sowohl offensiv als auch defensiv.
Ja, das ist wahr. Das setzte sich dann auch noch ein bisschen bis zur Halbzeitpause eigentlich fort. Fürth hat natürlich durch dieses Tor Morgenluft gewittert und war dann letztendlich, wir haben sie damit wieder ein bisschen aufgebaut. Nichtsdestotrotz hatte 96 das Spiel noch einigermaßen im Griff, würde ich sagen. Aber es hat schon sichtbare Spuren hinterlassen. Und ich denke, dass eine Hauptarbeit in den nächsten Wochen sicherlich auch darauf liegen wird, diese individuellen Fehler, diese, ja, vielleicht sind das tatsächlich auch, naja, Mentalitätsprobleme, jetzt speziell bei Tomiak, da bin ich ganz bei André, ein bisschen abzustellen. Und also das war, ja, ich meine, im Grunde genommen kannst du die erste Halbzeit nicht mit dem 1:1 beenden. Also das
geht einfach nicht. Ja, im Gegenteil. Was mich richtig anbeamt, nochmal, es geht mir nicht darum, dass Kehlmann das zweite Tor nicht macht. Er versucht mit der Fußspitze den Ball unter dem Torwart durchzuspitzeln. Hm. Das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Da mache ich ihm keinen Vorwurf, ist eine große Chance, kann passieren. Mir geht es aber um viele andere Kleinigkeiten, die hätten große Chancen werden können, die wir einfach im Ansatz komplett verkacken. Ich will mir nicht auf Rochelt einschießen, mache ich auch heute, wirklich nicht versprochen. Aber
da waren ja auch alle dran beteiligt.
Offiziell heißt das, glaube ich, Flanken, aber das ist doch ein Witz, was dabei rumkommt. Über rechts kam gar nichts, deswegen kann ich jetzt da niemanden wirklich hart kritisieren, aber das war zu wenig. Chakrun und Matsuda, John hat es gerade gesagt, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise spielbestimmend, dominierend oder sonst wie Chancen herausarbeiten. So, und das ist ein Problem. Wenn wir die wenigen Chancen, die wir haben, nicht machen, und wenn wir vor allem auch so viele potenzielle Chancen durch Ungenauigkeiten, Zuspiele, Flanken und so weiter liegen lassen, das ist ein immenses Problem. Dann wird es auch gegen Greuther Fürth eng, die dann im Prinzip mit der einzigen Torchance das 1:1 machen. Jetzt hast du ja aber noch 45 Minuten. Du hast bewiesen, dass du qualitativ die bessere Mannschaft bist, dass du spielerisch die bessere Mannschaft bist. Du hast bewiesen, dass du mehr Chancen hast, Expected Goal Werts. Jede Statistik zeigt, wenn du vernünftig weitermachst, kannst du dir was mitnehmen. Der Trainer gibt ein klares Zeichen, dass es jetzt hier weitergehen muss. Genau. Wechselt, wir kommen gleich drauf. Extremst
deutlich. Sag es ruhig. Wir können das auch machen. Christian Titz, wie du richtig sagst, gibt ein Signal. Ja, eigentlich wechselt Boris Tomiak aus und dafür kommt William Kokolo. Und Mustafa Bundu kommt auch für Hüseyin Çakırın. So, somit haben wir die rechte Seite ein bisschen korrigiert. Çakırın heute nicht seinen besten Tag gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Alle sagen, wenn Bundu fit ist, muss er spielen. Jetzt kam er. Und,
war er fit?
Bitte? War Bundu fit? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich hatte nicht das Gefühl. Das ist genau, das wollte ich gerade.
Also, wenn das der fitte Bundu ist, brauchen wir den nicht.
Ja, das fand ich auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da hat Kokolo schon ein bisschen mehr Impact gebracht, irgendwie. Also, die linke Seite wurde dann ein bisschen umgestellt. Blank ist dann interessanterweise zentraler Innenverteidiger gewesen.
Und hat das und gut gemacht.
Hat das sehr gut gemacht. Das auch schon mal vorab. Also da müssen wir nur schauen, weil der ist ja mit Leopold, mit Enzo zusammengerasselt, dann noch im Verlauf der zweiten Halbzeit. Hoffentlich, drücke ich beide Daumen, bleibt uns Blank da erhalten. Denn auch Navrocki, der ja eben schon erwähnt wurde, war nicht im Kader. Angeblich ist er wohl irgendwie erkrankt. Das kann sich wieder ändern. Scheint zumindest keine Verletzung zu sein. Aber wie gesagt, Titz hat nachgesteuert und letztendlich sah das auch erstmal ganz ordentlich weiterhin aus. Nicht? Neubauer, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt hatte, machte dann den linken Verteidiger. Kokolo übernahm die Neubauer-Position. Und da wurde schon mal nachjustiert. John, das war für dich auch noch ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, der Trainer, der will dieses Spiel auf jeden Fall noch gewinnen und ist da konsequent.
Also die Änderungen waren ja zwangsläufig notwendig. Ich fand, wenn wir so dominant in der ersten Halbzeit waren und dann war das nach dem Ausgleich, wo Fürth wirklich das Spiel auch in die Hand genommen hat, ja nichts mehr von zu sehen. Wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr ins Spiel reinbekommen. Von daher waren diese Änderungen einfach notwendig. Und jetzt muss ich kurz mal eine Rückfrage halten. Du hast gerade gesagt, Neubauer macht den Linksverteidiger und Kokolo geht auf seine Position. Du meinst, Neubauer geht nach rechts, oder?
Nee, das kam ja dann später noch.
Stimmt, Entschuldigung, das kam
Das waren ja zwei, also das mit den Wechseln und den Umstellungen, das waren ja heute zwei Stufen. Und ich muss ehrlich gestehen, da haben wir vorher auch schon ein bisschen drüber gestritten. Also die zweite Stufe, die dann später noch kam, die hat dann, glaube ich, für Unordnung gesorgt. Aber noch war zu dem Zeitpunkt ja erstmal alles in Ordnung. Und letztendlich führte es ja dann auch, wir hatten noch in der 57. tatsächlich auch erstmal eine gute Chance, wo Kellmann auf Matsuda ablegt, der den Ball dann noch nicht so richtig trifft. Aber in der 61. schaffen wir es dann tatsächlich, wieder in Führung zu gehen. So. Der Ball wird von Kokolo von der linken Seite einmal rübergespielt auf Bundu. Der legt so ein bisschen zurück ab. Und Matsuda kann auch direkt abziehen, mit rechts sogar. Und ballert den dann erstmal rein. So, das erstmal gut, André. Zu dem Zeitpunkt alles richtig gemacht von Tietz. Alles gut. Und aber dann... Was ist da passiert?
Ja, gut. Ja, Moment. Also,
oder sehe ich das zu positiv?
Nein. Also, ich glaube schon, dass Titz alles versucht hat und alles möglich auch richtig gemacht hat. Alles, was möglich war, hat er richtig gemacht. Also, ich Titz würde ich da komplett außen vor nehmen. Das Tor hingegen würde ich jetzt aber weniger ihm zurechnen und seiner taktischen Weitsicht, sondern das war in Ordnung rausgespielt und ich sag mal, Matsuda macht einfach alles richtig und trifft. Ich sag mal, wir hatten bessere Chancen, das 2-1 zu schießen als diese Situation. Wenn jetzt diese Situation ist, dass der Ball reingeht, Matsuda damit, der seinen Fehler auch wieder ausbügelt, bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert. Aber ich sag mal, dass der Ball reingeht, es gibt doch immer diese Statistiken da, wie wahrscheinlich ist dieses Tor? Also so hundertprozentig wahrscheinlich fand ich es jetzt nicht, dass er den da reinnagelt. Freuen wir uns aber drüber, das war endlich mal gut gespielt. Es war nämlich deswegen gut gespielt, weil wir endlich mal unsere Vorteile, die wir offensiv haben, ausgespielt haben.
Genau.
Wir sind über ein Tempo-Dribbling reingekommen, haben den Ball reingespielt. Bundu hat seine Größe ausgespielt, hat den Ball zurückgelegt. Und Matsuda hat seine Wendigkeit ausgespielt und hat den Ball reingeschossen. Was wollen wir uns da beschweren? 2-1. Übrigens auch aus meiner Sicht vom Ergebnis her absolut hochverdient. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war klar, ich hatte 3-1 getippt. Yippie-yay, endlich wird mein Tipp auch mal in Erfüllung gehen. Dass wir das hinten raus nochmal aus der Hand geben, ist zweite Liga, kann jederzeit passieren, war für mich überhaupt nicht drin. Ich habe eine Mannschaft, Hannover 96, gesehen, die das Spiel im Griff hatte und es eigentlich eine Frage der Zeit war, dass wir das 3-1 machen. So.
Bis dahin, ja.
Genau, und jetzt passieren aber Dinge und darüber können wir diskutieren, auf die muss ja dann Titz auch reagieren und die Frage ist tatsächlich, ist das ein Trainerfehler, ist das Vercoachen, das Wort habe ich auch schon gehört, oder woran liegt das, aber da kommen wir jetzt dazu, Olaf.
Ja, eben, du sprichst es gerade an, jetzt, John hat ja eben schon gefragt, jetzt kommen in der 69. Minute die nächsten Wechsel, so, das ist erstmal Taibi für Aseko, da sage ich, okay, das kennen wir, das ist in Ordnung, Aseko auch bemüht, aber nicht ganz so glücklich vielleicht und auch nicht ganz so effektiv in seinen Ballklaufähigkeiten wie in den letzten Spielen. Deswegen aber noch lange kein unbedingt schlechtes Spiel gemacht, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber Taibi wird ja von uns auch immer gerne gefordert, kommt rein. So, das ist erstmal okay. Dann kommt Jonas Sterner, der ja nun statt Nawoki noch als einziger Verteidiger dann noch mit auf der Bank saß für Matsuda.
Uden war, glaube ich, auch noch dabei, oder?
Bitte?
Uden war auch dabei.
Ja, aber den sehe ich jetzt nicht unbedingt als Verteidiger. Also den sehe ich jetzt so als Außenspieler. Aber Sterner ist da, glaube ich, noch ein bisschen universeller. So, jetzt hätte ich eigentlich gedacht, naja gut, wenn er den für Matsuda bringt, dann übernimmt er die Matsuda-Position, weil das ist nicht Sterner, nicht unbekannt. So, jetzt passiert aber etwas und John, oder das müsst ihr beide mir, oder vielleicht könnt ihr es noch nicht, aber das hätte ich gerne mal diskutiert oder erklärt. Es gibt eine interessante Umstellung, die ich auch erstmal wieder jetzt rekonstruieren muss, denn Neubauer geht nach rechts. Sterner geht auf die Neubauer-Position als linker Innenverteidiger. Irgendwie, das hat für mich, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen an Umstellungen, aber auch wenn es das nur war, das hat für mich die Ordnung bei 96 irgendwie durcheinander gebracht. John.
Es war auf jeden Fall verwirrend. Also
nicht nur für mich und für uns, sondern auch für die Mannschaft. Also das war ja das Problem. Ja,
ich habe auch den Eindruck gehabt, die haben kurz überlegt, ob sie auch Viererkette spielen wollen tatsächlich, weil auch der Kommentator war da sich nicht so ganz sicher, hat dann auch nochmal korrigiert, es ist doch eine Dreierkette und auch die Rollenverteilung war ein bisschen anders. Ich fand Roche zum Beispiel, der war auch gar nicht mehr auf der Außenbahn zu finden, der war jetzt eigentlich immer recht zentral orientiert. Taibi war auch nicht ganz klar, ob er jetzt neben Leopold spielt oder doch wieder weiter vorne auf der 8. Es war es hat die ganze Struktur ein bisschen durcheinander gebracht und hat die Mannschaft meiner Meinung nach auch selbst verwirrt, dass Neubauer und Sterne jeweils fußverkehrt auf ihren Seiten dann agiert haben, ist, denke ich, klar, das mag der Tiz ja, aber ob es dann sinnvoll ist und gut geklappt hat, das würde ich jetzt mal sehr stark bezweifeln, gerade bei Neubauer.
Ja, aber ich glaube, die Idee war eine andere. Also ich glaube, die Idee war, dass du Neubauer auf rechts ziehst, um Gieser zu unterstützen, der ja auch wieder körperlich und geschwindigkeitstechnisch knallhart an seine Grenzen geführt wurde.
Ja,
und wir überhaupt gar keinen Innenverteidiger mehr gehabt haben. Ich glaube, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht Sterner gebracht, sondern einen anderen Innenverteidiger. Also wenn Okon jetzt als Beispiel auf der Bank gesessen hätte, wäre ich mir sicher, hätten wir Okon für Gieser gebracht. So, deswegen glaube ich, der Neubauer auf Rechtswechsel diente dem. Und dann, also ich habe mich auf Tomjak eingeschossen, ja, ich habe mich auf Rochelt eingeschossen, ja, ist alles nichts unbekannt. Bei Rochelt möchte ich aber Abstriche machen, weil der ist bemüht, glücklos und mutlos. Das könnte man aus meiner Sicht ändern, indem der einfach mal ein Erfolgserlebnis hat. Und ich habe ja immer auch das Gefühl, wie ihr auch, jetzt irgendwann muss doch mal dieser Knoten platzen, weil man sieht, der könnte ja eigentlich. Wo ich aber immense Probleme mit habe, ist Tomjak, von dem halte ich überhaupt gar nichts. Und ich sehe auch überhaupt nichts, was ich von ihm halten kann. Und was mich erschreckt ist, Taibbi, Freunde nach, der hat uns das Spiel gekostet. Ich sag's, wie es ist, der hat uns das Spiel gekostet. Offensiv, Katastrophe, vorne macht er seine Chancen nicht und hinten rammelt er zweimal so dumm in die Spieler rein. Einmal lässt er seinen Fuß stehen, beziehungsweise zieht ihn sogar noch aktiv raus, wo Klaus fällt, direkt am 16er. Vielleicht, was ist das, 17 Meter, halbrechte Position,
ja.
Völlig unnötig, hätten die jemanden, der den Ball aufs Tor kriegt und nicht so einen Leopold-Verschnitt, könnten die da ja schon den Ausgleich machen aus dem Standard. Und dann auf der anderen Seite foult er, das war dann die Situation, die direkt zum Tor geführt hat, ja, kann man auch dann noch besser verteidigen, aber wenn dieses Foul nicht passiert, brauchst du über besser verteidigen, die auch keine Gedanken mehr machen. Und da muss ich sagen, von so einem Spieler, mit so einer Erfahrung, mit so einem Standing, wie der hergekommen ist. Das gleiche übrigens bei Tomjak erwarte ich viel, viel mehr. Und sie enttäuschen mich Spiel von Spiel zu Spiel. Und ein Aseko war in jeder Sekunde, und selbst wenn er mit Krämpfen auf dem Boden gelegen hat, noch besser als Taibbi in seinen besten Momenten für uns.
Ja, 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 wie gesagt, Taibbi auch mit einem dummen Foul. Ich glaube, das war auch tatsächlich dann das eine Foul, was zu diesem Freistoß von Rogota und dann letztendlich zu dem Kopfballtor von Fürth führte. Oh Gott, das ist jetzt
Wahnsinnig dummes Foul.
Ja, an ja gut.
Im Halbfeld, die kann nichts machen mit und du schenkst ihnen so eine Chance.
Ja, war
das auch, dann auch wieder.
Wirklich verteidigt. Ne? Ja, bitte, John. Also,
da ist dann auch wieder das, was André am Anfang gesagt hat, die Frage Mentalität. Ich finde, wenn er dort mit ein bisschen mehr Klasse, mit ein bisschen mehr Wille reingeht, dann braucht er da auch nicht faulen. Er muss nur in den Zweikampf gehen. Und dann wäre dieser Freischuss auch gar nicht zustande gekommen und wir würden uns jetzt auch nicht so über so Kleinigkeiten aufregen. Und wenn er davor noch in der 80. Minute das Tor macht, da kann meiner Meinung nach auch Bundu selber schießen. Gut, der Fuß war nicht frei, aber trotzdem, auch diese Chance muss genutzt werden. Und auch da wieder Mentalität. Und auch daran kann man arbeiten und müssen sie auch dringend arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gab dann den Ausgleich. Auch, finde ich, ja, also auch den Freistoß, vielleicht kann man den besser verteidigen. Gut, der rutscht blank über die Platte, wird dadurch verlängert. Und der junge Abrango von Fürth, der, glaube ich, weiß ich gar nicht, sein Debüt hatte sogar oder auf jeden Fall ja ziemlich, ziemlich neu und ziemlich junger und neuer Spieler bei Fürth, ja, der kann, ich glaube, er war selber auch ein bisschen erstaunt hinterher, kann nicht mehr ausweichen, köpft das Ding dann zum 2:2 in die Maschen. Und ja.
Ja, einen Punkt habe ich dazu noch. Ja, da habe ich ganz kurz gedacht, wäre es vielleicht besser doch, dass blank ausgewechselt werden würde. Das Problem ist, wir haben halt einfach keinen mehr gehabt. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dieser Zusammenprall mit Leopold, der tat ihm nicht gut. Und bei Kopfverletzungen muss er ja sowieso immer aufpassen. Und
ja, er wurde
ich
auch länger
behandelt.
Ich bin
nicht auf dem Platz gewesen. Ja. Ne? Ich kann es nicht beurteilen, was die medizinische Abteilung da erkannt haben will oder nicht erkannt haben will. Aber ich finde immer...
Ah, der John ist ein netter junger Mann. Da muss man sagen, nein, da haue ich jetzt rein. Sorry, John. Was die medizinische Abteilung da geleistet hat, ist eine Frechheit. Warum? Ganz einfach.
Danke,
Blank André. Ist in kein einziges Kopfballduell mehr gegangen. Der hatte auf jeden Fall hochgradig Manschetten, völlig zu Recht. Ich bin kein Mediziner, der vom Fernsehen eine Kopfverletzung diagnostizieren kann. Aber was ich kann, ist sehen, dass der Leopold auf einmal noch kurz vorm Schluss zusammensackt. es wieder um seinen Kopf geht und damit völlig klar ist, das muss mit der Situation, die John gerade eben skizziert hat, zusammenhängen, als er mit Blank zusammenrasselt. Und dann würde ich sagen, lieber medizinische Abteilung, es mag ja sein, übrigens Kopfwechsel, wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere, zählt nicht aufs Wechselkontingent, kann mich aber irren, ja. Mhm. Aber so oder so ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, da nochmal zu wechseln, auch wenn wir vielleicht die Spieler dafür nicht haben. Aber, das war nicht mit Ruhm bekleckert, auf gar keinen Fall. Ich meine, jetzt haben sie ja Pause wegen Länderspielpause, sich alle zu erholen und so weiter. Aber dass Blank nicht 100% in diesen Kopfball reingeht, da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Da gibt es noch zwei, drei andere Spieler, die diesen Kopfball verhindern können. Noll zum Beispiel wirkte für mich beim Herauslaufen ein bisschen zaghaft. Er ist ja auch wieder zurückgelaufen. Hätte er den haben können, schwierig. Bundu hinten verteidigt das nicht sauber, könnte auch eingreifen. Egal. Das 2-2 passiert, ist ärgerlich. Wie gesagt, ursächlich ist für mich das dumme Foul von einem erfahrenen Spieler, dem das nicht passieren darf. Jedoch sind wir mal ehrlich, wenn du da vorher 3-1 führst, ist das scheißegal.
Ja, das ist es ja gerade. Also es sind viele Dinge zusammengekommen. Also du hast es eben schon gesagt, Leopold musste dann tatsächlich auch raus. Dafür kam dann noch Rogo, der tatsächlich auch noch am Ende nochmal nach einer Ecke, glaube ich, eine Kopfballchance hatte. Die geht aber auch drüber. Zu dem Zeitpunkt, ihr habt es eben schon angesprochen, es fehlte die Mentalität. Und ich weiß nicht, bisher hat Christian Titz es immer geschafft, auch durch Ingame-Coaching auch Spiele, dass wir Spiele umgedreht haben. So, nun haben wir tatsächlich in der zweiten Halbzeit sind wir wieder in Führung gegangen mit dem 1-2 aus Sicht der Fürther. Aber heute haben wir das wieder dahergeschenkt. Lag das vielleicht auch so ein bisschen, ich möchte da jetzt auch ein bisschen zum Ende kommen und ins Fazit überleiten, weil dann letztendlich auch nicht mehr viel passierte und es beim 2-2 blieb. Lag das auch ein bisschen daran, dass die Personaldecke jetzt langsam so ein bisschen dünn wird? Ihr habt es eben schon gesagt, zu Recht müssen, also Blank, also ich meine, wenn man sich die Szene aus der 74. nochmal anschaut, wie die beiden zusammenrasseln, ja, und Blank wird auch länger behandelt als Leopold, der steht irgendwie relativ gleich wieder auf. Die Intensität war aber von beiden, sage ich mal, gleich. Also die springen sich beide quasi direkt, also gegenüber mit dem Kopf so aneinander. Ist da vielleicht auch die Personaldecke langsam ein bisschen zu dünn? Obwohl wir ja immer gesagt haben, wir haben so einen breiten Kader und auch in der Qualität einen breiten Kader. Ich weiß nicht, André.
Haben wir nicht, war ein Irrtum, habe ich auch gesagt, war eine völlige Fehleinschätzung nach den ersten beiden Spielen meinerseits, weil in den ersten beiden Spielen jeder einzelne Spieler, der kam, gebrannt hat und extra was draufgeworfen hat. Ich erinnere mich an einen Chakru und der Kaiserslautern auseinandergeschraubt hat. Ich erinnere mich an einen Jokota, der gegen Magdeburg da alles auseinandergedribbelt hat. Ich will nur sagen, das sind alles Spieler gewesen, wo wir gedacht haben, hui, wenn das denn ihre reguläre Leistung ist, aber dann holla die Waldfee, da geht ja richtig was ab. Tatsächlich glaube ich dennoch, dass es reichen müsste für ganz oben, wenn die Mannschaft ihre Stärken auf den Platz bringt. Dazu gehört natürlich eine deutlich effizientere Torabschlussstatistik, dass eigentlich auch Tore passieren, aber auch überhaupt zu Abschlüssen zu kommen. Wie oft schießen wir nicht aus der sogenannten zweiten Reihe? Umgekehrt formuliert, haben wir überhaupt schon mal aus der zweiten Reihe geschossen? So, und was mir auffällt ist, und das ist aber so ein mentales Problem, und das müssen die Spieler in den Griff kriegen. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt heute an vielen, vielen kleinen Stellen, ich würde ganz gerne gleich nochmal ausholen und zwei, drei dann nennen, der Wille fehlte. Beispiel, und das ist keine persönliche Kritik, jetzt nicht falsch verstehen, Rogo kommt zum Kopfball und das wirkt so nach dem Motto, oh ja, pff, muss ich jetzt irgendwie mal zum Kopfball und dann nach der Ecke, dann schiebe ich ihn da drüber. Wenn du das willst, nagelst du den Ball mit Wucht in die Maschen zum 3-2, läufst zur Eckfahne und lässt dich feiern. So, nächste Geschichte. Ganz kurz vorm Schluss, habe ich übrigens richtig drüber aufgeregt. Gieser und der Einwurf. Es ist die 95. Minute, 6 Minuten Nachspielzeit. Wir haben Einwurf im Offensivdrittel und er weiß nicht, was er machen soll mit dem Ball. Werf ihn zu Bundu, Mann! Nein, er wartet. Bundu läuft hin, nimmt ihn den Ball weg, um ihn dann selber wieder hinzuwerfen. Ey, Leute, ganz ehrlich, habe ich kein Verständnis für.
André, wir haben doch Zeit. Wir haben doch Zeit. Das hier hat noch alle Zeit der Welt. So wirkte das auf mich.
Und dann letztes Thema, bin ich auch fertig. Ja. Ich glaube Hannover 96, und das meine ich jetzt wirklich ein bisschen humoristisch, ja, als eine kleine Provokation und Spitze, Hannover 96 ist Jannik Rochelt. Und zwar, die machen das ganz okay. Eigentlich machen die es ganz okay. Wenn man sich die Szenen anguckt, ist das eigentlich alles ganz okay. Aber es wird mehr erwartet und man kann auch, glaube ich, mehr erwarten. Und es reicht eben dann doch nicht für das ganz, ganz Große. Auch Rochel zum Beispiel, ganz zum Schluss die Situation. Es ist die 95. Minute plus 58 Sekunden geführt. Man weiß genau, der Schiedsrichter wird, sobald der Ball hinten rumgespielt wird, abpfeifen. Einzige Chance ist also, den Ball nochmal hoch irgendwie in den Strafraum. Er hat eine Flankenmöglichkeit und anstatt den Ball einfach in den Strafraum zu heben, spielt er ihn hinten rum, Schiedsrichter pfeift ab. Kann man ihm da einen Vorwurf machen? Nein. Ist das ein gravierender Fehler? Nein. Ist das ein Problem? Nein. Aber war es richtig, Obi auch nicht. Nein, das ist halt so, nicht Fleisch, nicht Fisch. Und genau an der Stelle stehen wir aktuell. Und das sind die Momente, die uns von der Spitze wegbewegen. Und dass wir hinter Darmstadt, hinter Paderborn oder hinter Schalke stehen, ist ja wohl eine Zumutung. Die sind doch in keiner Sekunde besser als wir. Aber die haben eben die entscheidenden Punkte geholt. Da müssen wir wieder hin, wir müssen effizienter werden. Also nächste Heimspiel gegen Schalke gewinnen. Dann war das hier alles nur eine Kleinigkeit. Wenn du das nächste Heimspiel nicht gewinnst, dann hast du den tollen Start ja echt eingerissen und dann musst du wieder rankämpfen. Und das ist nicht unser Ding.
Ja, sind wir vielleicht, John, das ist mir gerade so eingefallen, sind einige Spieler vielleicht auch im Moment oder jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so ein bisschen müde, im Kopf meine ich, weniger im Körper, dass da nicht mehr so dieser letzte Wille da ist, der letzte Meter gegangen wird, der letzte Einsatz und dann mehr der sichere Ball gespielt wird oder irgendwie, also es kam mir so vor, als wenn viele so in der letzten Phase dieses Spiels heute so ein bisschen leer waren.
Also wenn es so ist, dass sie müde sind, ob jetzt körperlich, mental, geistig, egal, dann wäre ich am Boden zerstört, weil dann hat Tizi ja komplett falsch eingestellt. Und ich fand, dass wir hatten ja schon mal über so eine gewisse Arroganz gesprochen, zum Beispiel im Spiel gegen Cottbus. Das hatte für mich so einen ähnlichen Vibe heute, weil mir dieser Wille, dieser unbedingte Siegeswille einfach komplett gefehlt hat. Und ich finde, das hat nichts mit geistiger Müdigkeit zu tun oder mit körperlicher Müdigkeit, sondern eher darum, dass sie einfach nicht wollen. Ich habe den Eindruck, da fehlt noch irgendwas. Irgendwie diese unbändige Überzeugung, Punkte zu jagen. Zu Hause spüre ich diesen Vibe, aber auswärts, jetzt in Dresden auch zuletzt, da hat mir es irgendwie gefehlt. Man spielt das so irgendwie runter, aber dieser Kämpferwille, der ist nicht so stark. Ich finde, sie wollen mit eigenen Mitteln, mit eigenem Ballbesitz da überzeugen und deswegen hat er auch zum Rückkehr gespielt, der Rochelt, weil sie wieder spielerisch lösen wollten. Aber dieses Kämpfen um den letzten Ball, Kämpfen um die letzten Punkte, das ist so ein Mentalitätsthema, das Tietz angehen muss, in meinen Augen. Und ja, das muss das Ziel für jetzt nach der Länderspielpause sein. Ich möchte mein Fazit aber ganz kurz abkürzen, im Gegensatz zu André. Wir haben jetzt aus den letzten Spielen aus den letzten 4 Spielen 5 von 12 möglichen Punkten geholt, also wirklich auch punktetechnisch underperformed und sind jetzt, glaube ich, auf Platz 5. Wir sind natürlich noch oben mit dran, wir sind unter den Top 6, das ist eine ganz gute Ausgangslage grundsätzlich. Jetzt haben wir auch wieder so ein bisschen Zeit zum Regenerieren, um aufzuarbeiten und eins dieser Key-Learnings muss auch sein, dass wir ja, die Spieler auch dort einsetzen, wo sie am stärksten sind. Sprich, ein Neubauer gehört nicht nach rechts, sprich, ein Sterner gehört nach rechts. Oder ein Taibi, der muss auch mal von Anfang an spielen vielleicht. Vielleicht nicht nach der heutigen Leistung. Aber vielleicht nicht nach der heutigen Leistung.
Auch nicht.
Ja.
Wir haben gar nichts zu suchen da.
Das waren nur einige Beispiele. Aber
ja.
Es waren nur einige Beispiele.
John, kann ich verstehen. Da muss man vielleicht mal gucken. Vielleicht werden wir da auch oder die Mannschaft so ein bisschen Opfer dieses sehr konsequenten Tietz-Plans, der eben vielleicht dann zu konsequent durchgeführt wird. Ja, möchtet ihr einen Spieler des Spiels noch küren? Frage ich jetzt mal so in die Runde. John guckt schon fragend in die Luft. Es fällt ihm niemand so richtig ein. André, hast du einen Spieler, wo du sagen würdest, das könnte man trotz allem, da könnte man sagen, der hat mir heute ganz gut gefallen?
Ja, ich habe mehrere Spieler, die ich hier positiv herausheben möchte, weil ich dann auch
entscheide dich doch für einen, das ist super.
Nee, mehrere. Kehlmann im Sturm macht das, was er tun muss, zeigt, er ist ein absoluter Knipser. Wenn der richtig eingesetzt wird, ist das eine Granate als zweiter Stürmer, Weltklasse. total gut, mehr können wir nicht erwarten. So, Kehlmann top, Haken dran. Im Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, Aseko, Junge ist der weit mit seinen 19 Jahren. Hätten wir das vor der Saison gedacht, dass das so ein Anker ist, so ein Topspieler, quirlig, immer anspielbar, holt sich die Bälle, arbeitet Chancen, auch heute wieder ein bisschen unglücklich, ein, zwei Abschlusschancen. Also, ey, der Junge, wirklich, der macht richtig Spaß, brauche ich keinen Taibi. So, und in der Innenverteidigung, hallo Herr Blank, herzlich willkommen in der Startelf für die nächsten Wochen und bitte nicht die Okon-Position, sondern gehen Sie doch bitte direkt in die Zentrale und lassen Sie den Tomjak auf der Bank versauern. Herzlichen Dank und schöne Grüße. Auch den muss man unbedingt loben, Blank, auch ein Topspieler.
Ja, John, ist dir noch jemand eingefallen?
Für mich wäre es eigentlich Kellmann gewesen, wenn er seine letzte Chance genutzt hätte, aber ich würde mich anschließen und Henry Blank nehmen, weil ich finde, der macht einen super Job für sein junges Alter. Der lässt da hinten eigentlich so gut wie gar nichts zu und der macht mir richtig Spaß, auch wenn ich Ime Okun genauso sehr schätze und liebe.
Ja gut, dann möchte ich zum Abschluss, bevor wir das hier abbinden, noch jemand anderen nennen, damit das nicht zu langweilig wird. Mir hat Neubauer auf der linken Seite heute sehr gut gefallen, bis zu seiner Versetzung auf die rechte Seite. Das ist nicht seins, John, du hattest das schon gesagt, aber ich natürlich kann auch Blank sagen, weil den fand ich heute auch wirklich sehr stark und hoffe, dass wir den auch weiterhin in der Startelf sehen werden, auch dann, wenn Okon wieder zurückkehrt, den ich heute irgendwie auch wieder ein bisschen vermisst habe, muss ich sagen. Aber da würde ich heute mal Neubauer nehmen. Ja, ich danke euch. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Es war heute nicht ganz so leicht, weil wir alle ein bisschen enttäuscht und verärgert sind, aber nichtsdestotrotz machen wir das und wir hoffen mal einfach, dass jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, dass diese zwei Wochen genutzt werden und dass wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder nach einem Sieg melden dürfen und bis dahin bleibt 96 weiter treu, ne? Niemals allein, 96 Allee, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.